Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Ein Expertenteam des rumänischen Verteidigungsministeriums hat am Dienstag die Ladung einer Drohne kontrolliert gesprengt. Sie war im Landeskreis Tulcea im Osten Rumäniens niedergegangen. Nach Angaben des Ministeriums hatte ein Anwohner die Trümmer am Montag gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach stammen sie von einer Drohne, die Russland bei den Angriffen auf ukrainische Häfen schon im April eingesetzt hatte. Die Behörden betonen, dass der Einsatz ohne Zwischenfälle verlief. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums 29 unerlaubt in den rumänischen Luftraum eingedrungene russische Drohnen registriert. Die Beziehungen zwischen Rumänien und Israel sind politisch, wirtschaftlich und menschlich eng. Das hat Staatspräsident Nikos Jordan nach Gesprächen mit seinem israelischen Amtskollegen Itzhak Herzog in Bukarest erklärt. Dann hob die Rolle der aus Rumänien stammenden jüdischen Gemeinschaft hervor, die zum Aufbau und zur Entwicklung des Staates Israel beigetragen habe. Zugleich verwies er auf die Zusammenarbeit in Bereichen wie Wirtschaft, Sicherheit, Rüstungsindustrie, Landwirtschaft und Informationstechnologie. Präsident Herzog dankte Rumänien für die enge Partnerschaft und für den Einsatz gegen Antisemitismus. In seiner Rede vor dem Vereinigten Parlament würdigte er die besonderen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Unmittelbar vor der Sommerpause des Parlaments sind die Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung weiter festgefahren. Präsident Nikos Jordan muss nach Angaben der Parlamentsparteien zwischen zwei Minderheitsregierungen wählen, einer von den Sozialdemokraten geförderten oder einer Koalition aus liberalen Reformisten und der politischen Vertretung der ungarischen Minderheit. Die Liberalen wollen eine von den Sozialdemokraten geführte Regierung nur unter klaren Bedingungen unterstützen. Sie verlangen unter anderem Fortschritte beim EU-Wiederaufbauplan, beim OECD-Beitritt und bei Reformen. Die Sozialdemokraten lehnen ihrerseits ein Kabinett unter dem liberalen Europaabgeordneten Siegfried Mureșan kategorisch ab. Der Demokratische Verband der Ungarn in Rumänien hält eine Einigung erst gegen Ende Juli für möglich und bringt erneut eine Mehrheit aus Sozialdemokraten, Liberalen und UDMR ins Gespräch. Präsident Dan will weitere Konsultationen erst führen, wenn eine stabile parlamentarische Mehrheit vereinbart ist. Der europäische Teil des 2025 mit den USA geschlossenen Handelsabkommens tritt am Mittwoch in Kraft. Das teilte die Europäische Union mit. Danach entfallen Einfuhrzölle auf zahlreiche Industrieprodukte aus den USA. Zudem erhalten amerikanische Agrarprodukte einen bevorzugten Marktzugang. Das Abkommen gilt zunächst bis Ende 2029 und kann verlängert werden. Die Europäische Union behält sich jedoch vor, die Zugeständnisse auszusetzen, falls die Vereinigten Staaten gegen die Vereinbarung verstoßen. Und zum Sport. Beim Tennisturnier in Wimbledon ist Jacqueline Christian in der ersten Runde ausgeschieden. Die rumänische Spielerin verlor auf dem Londoner Rasen gegen die Amerikanerin Iva Jovic in 2 Sätzen mit 6:7 und 0:6. Im Doppel tritt Christian nun gemeinsam mit Irina Beko an. Soweit die Meldungen.
Die anhaltende Hitzewelle hat Rumänien fest im Griff.
In weiten Teilen des Landes gelten die höchsten Warnstufen wegen extremer Temperaturen. Die Behörden reagieren mit ungewöhnlichen Maßnahmen, Abiturprüfungen werden verschoben, Züge fahren langsamer und für schwere Lastwagen gelten auf vielen Straßen Fahrverbote. Gleichzeitig richten heftige Gewitter und Sturmböen regional erhebliche Schäden an. Aus Bukarest berichtet Bogdan Matei. Ich bin Alex Terescu. Dass das rumänische Bildungsministerium eine Abiturprüfung verschiebt, kommt äußerst selten vor. Doch angesichts der extremen Hitze wurden die Prüfungen in Mathematik und Geschichte, je nach Schulprofil, kurzfristig von Dienstag auf Mittwoch vertagt. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das gesamte Prüfungspersonal vor den gesundheitlichen Risiken der hohen Temperaturen zu schützen. Alle übrigen Prüfungen sollen wie geplant stattfinden. Auch die Infrastruktur ist von der Hitzewelle betroffen. Die rumänische Eisenbahn hat die Geschwindigkeit ihrer Züge vorübergehend reduziert. Auf rund 3/4 des Staatsgebiets dürfen Lastwagen und andere schwere Fahrzeuge tagsüber nicht fahren. Damit soll verhindert werden, dass die aufgeheizten Fahrbahnen durch den Schwerlastverkehr beschädigt werden. Ausgenommen sind unter anderem Busse, Tiertransporte, Lieferungen verderblicher Waren sowie Fahrten mit Treibstoff oder Einsatzmaterial für Rettungsdienste. Nicht nur Rumänien, sondern weite Teile Europas stehen derzeit unter einer sogenannten Hitzeglocke. Die in Deutschland forschende Physikerin Monika Ionice-Scholz erklärt gegenüber Radio Rumänien, dabei handelt es sich um ein großräumiges Hochdruckgebiet, das wie ein Deckel über Mitteleuropa und Teilen Osteuropas liege. Wolken könnten sich kaum bilden, die Sonneneinstrahlung sei ungehindert und besonders intensiv. Vor allem in den Städten kühlen Gebäude nachts nicht mehr ausreichend ab und geben die gespeicherte Wärme wieder an die Umgebung ab. Dadurch werde die Hitzebelastung zusätzlich verstärkt. Mediziner warnen vor den Folgen der extremen Temperaturen. Hitzestress zählt zu den häufigsten Ursachen hitzebedingter Todesfälle. Viele Menschen suchen deshalb Abkühlung an Seen, Flüssen oder in Freibädern. Im Osten Rumäniens musste ein 16-Jähriger nach einem Badeunfall mit Herz-Kreislauf-Stillstand und im Koma ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie so oft gehen die hohen Temperaturen mit heftigen Unwettern einher. In 9 Ortschaften vom Nordwesten bis in den Südosten des Landes stürzten mehr als 20 Bäume um, rund 40 Fahrzeuge wurden beschädigt. Einsatzkräfte mussten zahlreiche umgestürzte Bäume, einen Strommast und lose Gebäudeteile beseitigen. In der südrumänischen Stadt Târgoviște wurde eine Frau von einem durch den Sturm abgedeckten Dach verletzt. Sie kam mit Beinverletzungen, aber bei Bewusstsein ins Krankenhaus.
Zum zweiten Hintergrundbericht im Funkjournal von Radio Rumänien International. Israel und Rumänien sind nicht nur Partner, sondern auch Freunde. Das hat der israelische Staatspräsident Isaac Herzog bei seinem Staatsbesuch in Bukarest betont. Leila Kermil hat die wichtigsten Stationen des Staatsbesuchs zusammengefasst. Im Studio ist Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Berichts. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem rumänischen Präsidenten Nicuș Ciordan bezeichnete Herzog seine Reise als Symbol der besonderen Verbundenheit beider Völker. Diese gründe auf Jahrhunderten jüdischer Geschichte in Rumänien sowie auf 70 Jahren diplomatischer Beziehungen. Beide Staaten seien starke Demokratien, die gemeinsame Werte miteinander verbänden, sagte Herzog. Vor seinem Besuch in Bukarest hatte der israelische Präsident in Jasch der Opfer des Pogroms vom Juni 1941 gedacht. Die Lehren aus dem Holocaust dürften niemals in Vergessenheit geraten, betonte Herzog. Zugleich warnte er vor einem erneuten Erstarken des Antisemitismus weltweit. Mit Blick auf die Lage im Nahen Osten warb er für Dialog und wandte sich gegen Forderungen, Israel mit Sanktionen zu belegen. Abschließend lud er Präsident Nicuș Ciordan zu einem Staatsbesuch nach Israel ein. Der rumänische Staatspräsident hob seinerseits die engen politischen, wirtschaftlichen und menschlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern hervor. Eine wichtige Brücke bildet die Gemeinschaft israelischer Staatsbürger mit rumänischen Wurzeln, die maßgeblich zum Aufbau des Staates Israel beigetragen haben. Große Entwicklungsmöglichkeiten sieht Dan unter anderem in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Verteidigungsindustrie, Landwirtschaft und Informationstechnologie. Mit Blick auf den Nahen Osten sprach sich der rumänische Präsident für verstärkte diplomatische Bemühungen und eine dauerhafte Lösung zur Stabilisierung der Region aus. Gleichzeitig forderte er ein entschiedenes Vorgehen gegen Hassrede und rief zu Dialog, Deeskalation und gegenseitigem Respekt zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen und Überzeugungen auf. Während seines Aufenthalts in Rumänien sprach Isaac Herzog außerdem vor dem gemeinsamen Plenum des Parlaments. Zudem traf er mit Senatspräsident Mircea Abrudan und dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer Sorin Grindanu zusammen. Dabei ging es vor allem um die weitere Vertiefung der rumänisch-israelischen Partnerschaft. Grindanu bezeichnete Israel als strategischen Verbündeten Rumäniens und wichtigsten Partner des Landes im Nahen Osten.
Sie hören Radio Rumänien International.
Când ai venit, mi-ai dat lumina vieții. Lumina ta. Când am văzut roa dimineții, am învățat ce înseamnă dragostea. Toată lumea vrea o parte din iubirea asta.
Yeah.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Unter den großen Namen der rumänischen Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts nimmt Gheorghe Brătianu einen besonderen Platz ein. In den 1920er Jahren bildete sich ein Kreis junger Historiker um die rumänische historische Zeitschrift. Zu ihnen gehörten Constantin Giurescu, Petre Panaitescu und eben Gheorghe Brătianu. Sie wollten weg vom damals vorherrschenden positivistischen Denken, entwickelten neue Methoden und gründeten die sogenannte Neue Schule. Mit seinen brillanten Texten galt Brătianu für viele als der unangefochtene Kopf seiner Generation. Mehr zu diesem Thema in einem Beitrag verfasst von Stelio Lambru. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olar. Geboren wurde er am 28. Januar 1898 in Rudinoasa, in der Region Iași. Er stammte aus prominentem Haus. Sein Vater war der liberale Politiker Ionce Brătianu, seine Mutter Prinzessin Maria Morosi-Cuza. Zwar absolvierte Brătianu zunächst ein Jurastudium, doch seine wahre Leidenschaft galt der Geschichte. Er ging an die Pariser Sorbonne und promovierte dort 1929 über den genuesischen Handel am Schwarzen Meer im 13. Jahrhundert. Geprägt vom französischen Bildungssystem beeinflusste ihn besonders die renommierte Annales-Schule. Brătianu wurde Universitätsprofessor und Mitglied der rumänischen Akademie. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Bände über die Entstehung des rumänischen Volkes, die Gründung der rumänischen Staaten und sein Werk über das Schwarze Meer. Wie viele junge Männer seiner Zeit kämpfte Brătianu im Ersten Weltkrieg und ging anschließend in die Politik. Später, im Zweiten Weltkrieg, nahm er bis 1942 an den Kämpfen auf der Krim teil. Privat war er mit Prinzessin Elena Storza verheiratet, mit der er 3 Kinder hatte. Sein Leben endete tragisch. Er starb mit nur 55 Jahren als politischer Gefangener im Gefängnis von Szeged. Heute gilt er als Symbol des rumänischen Patriotismus. Als man ihm kurz vor seiner Verhaftung anbot, nach Frankreich zu fliehen, soll er geantwortet haben, ein Brătianu verlässt sein Land niemals. Seine politische Laufbahn war durchaus umstritten. Er führte einen Flügel der nationalliberalen Partei, der dem autoritären Regime von König Karl II. Nahe stand. Und obwohl Brătianu eigentlich frankophil war, befürwortete er im Zweiten Weltkrieg ein Bündnis mit Nazi-Deutschland. Nach der Machtübernahme der Kommunisten 1945 teilte er das Schicksal vieler demokratischer Politiker. Er wurde verhaftet und eingesperrt. Der Historiker Petre Năsturel erinnerte sich 1996 in einem Interview mit dem Zentrum für mündliche Geschichte des rumänischen Rundfunks an die Zeit vor Brătianus Festnahme im Jahr 1950.
Conoscente Professor Brătianu.
Ich kannte Professor Brătianu gut, auch wenn ich nicht Geschichte, sondern griechisch-lateinische und byzantinische Philologie studiert hatte. Er schätzte mich und wollte mich sogar an seinem Geschichtsinstitut einstellen. Doch dann kam dieser finstere Tag, an dem Brătianu und andere international anerkannte Wissenschaftler unter Hausarrest gestellt wurden. Wir fragten uns, wie können wir sie mit Literatur versorgen, damit sie weiter arbeiten können? Und wie lassen sich ihre Werke veröffentlichen? So organisierten wir ein geheimes Netzwerk. Mit dabei waren seine Frau Elena Brătianu, Professor Mihai Berza, ich selbst und der französische katholische Priester Emile Jean vom ehemaligen französischen Institut für byzantinische Studien. Es waren die exzellenten Beziehungen zwischen Rumänien und Frankreich, die Brătianus Werk schließlich retteten. Mitten im stalinistischen Terror schien die Lage eigentlich völlig aussichtslos. Noch einmal dazu Petre Năsturel. Über die französische Botschaft schickte dieser Priester Brătianus unveröffentlichte Schriften an einen guten Freund in Paris, den Gelehrten Vitalien Laurent. Alles, was damals vor der Zerstörung bewahrt wurde, verdanken wir diesem Netzwerk aus Mut, rumänischer Würde und französischer Hilfe. Die Werke erschienen später in Paris, in München und an anderen Orten. So blieben sie dem rumänischen Kulturerbe erhalten. Jahre später wurden diese im Ausland gedruckten Bücher dann ins Rumänische übersetzt, damit sie auch den Menschen in der Heimat zugänglich waren. Wenn wir heute auf diese Zeit zurückblicken, wirkt vieles einfacher. Manche leisten sich sogar den Luxus der Nostalgie. Doch damals ging es buchstäblich um Leben und Tod. Petre Nastorel erinnert sich an die Gefahr. Es war extrem gefährlich. Am gefährlichsten natürlich für Bretiano selbst, der schließlich in der Haft in Sighet zu Tode gequält wurde. Gefährlich war es auch für Mihai Berza, der zwei kleine Kinder hatte. Und für mich, ich hatte zwar noch keine eigene Familie, musste aber meine Eltern versorgen. Dennoch haben wir alle einfach unsere Pflicht getan. Und das sollte man heute wissen. Im Westen glauben viele, die Rumänen hätten die kommunistische Diktatur nur passiv hingenommen. Aber auch bei uns gab es Menschen, die gekämpft haben. Einige sind gefallen, andere im Gefängnis gestorben. Und einige wenige haben überlebt. Zu denen gehöre ich. Gheorghe Brătianu war einer der großen rumänischen Historiker des 20. Jahrhunderts. Aus politischen Gründen standen seine Werke lange auf dem Index. Erst nach 1998 kehrten sie im Namen der Freiheit in das öffentliche Bewusstsein Rumäniens zurück.
Kreuz und quer durch Rumänien. Reisetipps für Touristen.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Rubrik Reiseland Rumänien. Im Juni 2026 war Jasch Gastgeber der Vertreter der Internationalen Föderation der Tourismusjournalisten und Schriftsteller FIET, die hierher kamen, um der Stadt die Trophäe Goldener Apfel zu verleihen. Es ist die siebte Trophäe, die einem Ziel in unserem Land verliehen wird. Der Goldene Apfel gilt als ein Oscar des Tourismus. Damit werden Destinationen ausgezeichnet, die ein Beispiel guter Praxis bieten, was touristische Sehenswürdigkeiten, erschlossene historische Denkmäler, Gastronomie und andere Attraktionen betrifft. Nachdem er uns durch die Stadt geführt hatte, erzählte uns Dr. Mihai Bulai, Dozent an der Fakultät für Geographie und Geologie der Universität Alexandru Ioan Cuza in Iași und Fremdenführer.
O plimbare plăcută prin Iași începe adesea în Piața Unirii, kilometrul zero al orașului.
Ein angenehmer Spaziergang durch Iași beginnt häufig auf dem Uniri-Platz, dem Nullkilometer der Stadt, wo sich übrigens auch viele Hotels befinden. Wir haben einen Verein, Iași Travel, bei dem wir jeden Samstag kostenlose Führungen für Gäste anbieten. Vom Uniri-Platz aus ist der wichtigste Orientierungspunkt die Statue von Alexandru Ioan Cuza, dem Gründer Rumäniens, der genau von diesem Platz aus den Einwohnern von Iași die mögliche Vereinigung der beiden Fürstentümer, der Walachei und der Moldau, verkündete, daher auch der Name Uniri-Platz, Platz der Vereinigung. Von hier aus führen zwei bis drei wichtige Routen weg. Eine Route führt zum sogenannten Goldenen Plateau Richtung Kulturpalast, wo sich die wichtigsten historischen Denkmäler von vor 1900 befinden. Der Hauptboulevard heißt Stefan Cel Mare, ein teilweise als Fußgängerzone gestalteter Boulevard, der religiöse Bauten, die Metropolitan-Kathedrale, das katholische Bistum, das Kloster der Heiligen Drei Hierarchen, von öffentlichen Institutionen auf der anderen Seite trennt, vom Theater über das Rathaus bis zur Nationalbank und dem Kreisrat. Am Ende dieses Fußgänger-Boulevard befindet sich der Kulturpalast, ein Name, der vielleicht nicht viel verrät, der aber die Vorstellung einer Kulturbühne oder von Museen weckt. Tatsächlich erwarten uns hier vier große Museen: Kunst, Geschichte, Volkskunde und Technik,
Dazu monumentale Säle und ein Turm, der besichtigt werden kann. Der Kulturpalast begann seine Geschichte allerdings nicht als Museum, sondern als Fürstenpalast, als Nachfolgebau des Fürstenhofs von Jasch, einer Festung, die 300 Jahre lang das Verwaltungszentrum der Moldau war. Rund um den Palast umgibt uns ein Garten, beinahe wie in Schönbrunn oder Versailles, der Palastgarten, um den herum sich ein interessantes städtebauliches Ensemble namens Palas erstreckt. Während das Ethnographische Museum der Moldau mit Feldarbeit typischen Installationen empfängt, ergänzt durch Augmented Reality-Anwendungen, beherbergt das Kunstmuseum berühmte Gemälde, darunter die Vereinigung der Fürstentümer, signiert von Theodor Ammann und noch 1857 gemalt, das zum hier spürbaren Gefühl des Nationalstolzes beiträgt. Dieser Teil der Stadt, ergänzt durch das alte jüdische und armenische Viertel, lässt sich an einem Spaziergangstag entdecken. Mihai Bulai ergänzte:
Palatul Culturii, alături de Sala Mare a Teatrului Național și de Biblioteca Veche a Universității Gheorghe Sachi, formează un triunghi de aur.
Der Kulturpalast bildet zusammen mit dem großen Saal des Nationaltheaters und der alten Bibliothek der Universität Gheorghe Sachi eine goldene Ader. Das sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die auch den Ruf der Stadt im Ausland begründet haben. Diese drei muss man unbedingt sehen. Ein zweiter Tag bietet sich für einen Ausflug auf den Kopok-Hügel an, wo man Bibliotheken, Kulturhäuser für Studenten oder Kinder, militärische Gebäude und den Universitätspalast entdeckt, wo im 19. Jahrhundert die erste Universität Rumäniens gegründet wurde. Universitätscampusse, Museen, aristokratische Häuser aus dem 19. Jahrhundert und der Zwischenkriegszeit. Hier befindet sich auch die grüne Lunge der Stadt, die drei großen Parks der Stadt, Kopou, Expositie und Botanica. An der Universität Alexandriancusa sollten Sie unbedingt den Saal der verlorenen Schritte besuchen mit den Wandgemälden von Sabin Balasha. In Jasch können Sie moldawische Weine neueren oder älteren Ursprungs verkosten, vielleicht sogar in jenem Lokal, in dem einst Ion Krenge und Mihai Eminescu ihren Wein tranken und Geschichten austauschten, Bolta Rece, dazu traditionelle Gerichte, die für ihren Geschmack bekannt sind.
Sie hören Radio Rumänien International.
Weiter im Programm von Radio Rumänien International hören Sie klassische Musik. Der Musiker Dan Misrachi wurde am 28. Februar 1926 in Bukarest geboren. Mit dem Klavierstudium begann er bereits in sehr jungen Jahren, im Alter von nur 4 Jahren. 5 Jahre später, also mit nur 9 Jahren, wurde er an der Königlichen Musikakademie der Hauptstadt aufgenommen und wurde Schüler der legendären Professorin Aurelia Cionca, einer wahren Meisterin der Musikpädagogik und zugleich einer begnadeten Interpretin an der schwarz-weißen Klaviatur. Sein Debüt beim rumänischen Rundfunk gab der Pianist Dan Misrachi im Jahr 1946 mit einem Solorezital. 3 Jahre später, 1949, trat er dort erstmals mit einem Orchester auf, ebenfalls beim rumänischen Rundfunk, unter der Leitung des Dirigenten Constantin Bobescu. Mit dem Namen Dan Misrachi sind auch die ersten rumänischen Wiederaufführungen der Klavierpartituren aus dem Schaffen des Komponisten George Gershwin verbunden. Hören wir nun einen Ausschnitt aus der berühmten Rhapsody in Blue von George Gershwin in der interpretatorischen Vision des Pianisten Dan Misrachi, aufgenommen im Jahr 2007. 3 Jahre später, am 25. Februar 2010, ging der Künstler in die Ewigkeit ein. Und nun zum Schluss hören wir einen Ausschnitt aus dem Konzert für zwei Klaviere und Orchester von Johann Sebastian Bach mit den Solisten Verona Meyer und Dan Misrachi.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Die Saison der Banatschwäbischen Kirchweihfeste eröffnete heuer am 16. Mai die Gemeinde Glogowatz im Verwaltungskreis Arad. Die Ortschaft feierte zudem 300 Jahre plus 2 seit ihrer Ansiedlung mit Schwaben. Veranstalter des Jubiläumsfestes war die Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland mit Unterstützung der Gemeinde Glogowatz und das deutsche Forum Arad mit seiner Jugendorganisation Banat JA. Dazu hören Sie einen Beitrag von Adi Ardelean von Radio Rumänien Temeschwar in unserer Reihe Kulturidentität und Kulturinterferenzen. Heute hören Sie den zweiten Teil.
Dabei konnte ich mich auch mit einigen Mitgliedern der Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland unterhalten, die in Glogowatzer Tracht angezogen waren.
Wunderschön, einzigartig. Ne? So etwas darf man sich nicht entgehen lassen. Ne? Dankeschön.
Woher kommen Sie?
Ich aus Ansbach in der Nähe von Nürnberg.
Und ja, was verbindet Sie mit Glogowatz?
Ich bin eigentlich aus St. Martin, meine Frau ist auch Glogowitzerin.
Aha.
Und dafür, ich kann immer auf zwei Veranstaltungen feiern. Ne? Das ist auch positiv.
Und wo ist die Frau?
Brigitte. Das ist meine Frau, die Brigitte.
Aha. Und wie fühlt man sich beim Kirchweihfest in Glogowatz?
Herrlich, ein wunderbares Erlebnis. Mit so vielen Gästen. Wunderbar. Ein sehr schöner Tag für uns heute.
Gott sei Dank hat auch der Petrus mitgespielt und hat uns ein schönes Wetter geschenkt. Besser geht's gar nicht. Jetzt freuen wir uns nachher näher auf die, auf dem Zelt, mit allen Leuten zusammen zu feiern. Wunderbar.
Magdalena Schlechter kennt sich mit den Glogowatzer Trachten besonders gut aus.
Diese Tracht ist der Kirchweihvormittag für in die Kirche, aber früher waren das die Brautkleider unserer Eltern. Und das, ja, das war immer noch die Nachmittagskirchweihtracht, die weiße, dass sie die auch drauf kriegen. Ja, es sind 4 bis 5 Unterkleider, gestärkt, mit Stöcke werden die Falten gemacht, dann die blauen Schleifen, die Halstücher und dann so Leibchen und die anderen haben eine Joppe. Die Farben, die sind verschieden. Also die Brautkleider waren immer dunkel, meistens mit Gold, die Rosen und die Kirchweihtracht Nachmittag war immer weiß.
Die Trachtenpaare stellten sich wieder auf und es ging mit Blasmusik zum Kulturheim weiter. Vor dem Kulturheim wurde ein Gruppenfoto mit allen beteiligten Trachtenträgern gemacht. Als Begleiterin der Trachtenpaare auf ihren ganzen Weg war Roseli Bauer, eine nach Deutschland ausgewanderte Glogowatzerin.
Ich habe meine Kinder mitgebracht, die waren ganz klein, wie wir weg sind. Die haben sie. Und jetzt meine 4 Enkelkinder, das ist der größte, schon 27, die sind so begeistert. Die sind so begeistert, sie haben nur Angst gehabt, sie langweilen sich. Oma, das ist so schön da. Warum seid ihr weg von da? Ich sage, ja, wisst ihr denn, wir sind jetzt in Urlaub da. Das ist was anderes. Aber ich bin so glücklich, dass ich das machen, die Kinder mitkommen mit mir. Das ist mein bester Wunsch noch.
Auch beim Vorsitzenden der Heimatortsgemeinschaft der Glogowatzer aus Deutschland, Wilhelm Gruber, kamen beim Aufmarsch so manche Erinnerungen aus der Jugendzeit hoch.
10-mal war ich Kirchweihbau angezogen. Und es ist wie in jungen Jahren. Sehr schön.
Wann waren Sie das letzte Mal als Kirchweihbub hier in Glogowatz?
Vor 4 Jahren. Da haben wir auch das Fest gehabt und da war ich auch dabei.
Mhm. Und vorher?
Und vorher?
Als Jugendlicher?
87. Ein 100-jähriger Bestehen von der Kirche. Kirche. Da war ich das letzte Mal dabei. Und dann bin ich ausgewandert nach Deutschland und seitdem. Aber es ist immer wieder schön, hierher zu kommen. Es ist so eine Freude, dass wir wieder heimkommen in die alte Heimat und auch die vielen Leute, die da sind. Manche sind mit uns mit dem Bus gekommen, manche sind privat gekommen. Es ist so schön wieder und auch die ganzen Leute, die wo mitgemacht haben, das Deutsche Forum, die ganzen Gruppen, wo dabei sind, also es ist herrlich.
Wie viele Landsleute sind Sie aus Deutschland hierher gekommen?
Ich schätze mal so über 100 Leute sind wir da.
Welche Altersgruppen?
Ich sage mal von 40 bis 80 sind alle vertreten.
Ja, das ist auch die Erlebnisgeneration, sagen ja, wir mal so.
Genau.
Die Generation, die noch die alten Feste
die hier alte, erlebt hat. Genau, die noch die alte Tradition, die alten Bräuche. Es sind auch junge dabei, aber die, es dauert immer, bis man die einbezieht, dass man die jetzt wieder reinkommt in die ganze Truppe. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass auch viele Junge kommen zu unserer Feste.
Das Programm ging am Nachmittag im Zelt neben der römisch-katholischen Kirche mit einem Kulturprogramm weiter. Zum Auftakt spielte die Nadlacanka Blaskapelle auf. Mitveranstalter des Festes war das Deutsche Forum in Arad mit seiner Jugendorganisation Banatia. Die Vorsitzende des Arader Deutschen Forums, Bettina Sellner-Nikora, sagt, dass diese Generation begnadet ist, solche runde Jubiläen feiern zu dürfen.
Wir freuen uns sehr und es ist wie immer eine große Ehre für uns, dass wir bei solchen Festen Mitveranstalter sein dürfen. Wir haben dieses Jahr Tanzgruppen aus dem ganzen Kreis und aus dem Kreis Temesch dabei. Insgesamt werden jetzt bald beim Kulturprogramm am Nachmittag 10 Tanzgruppen auftreten. Auch bisher war die Kerwei sehr gut besucht und wir freuen uns einfach, dass wir es sind, die nach so vielen 100 Jahren immer noch hier sind und immer noch unsere Traditionen wahren und pflegen und gemeinsam feiern. Für uns ist es das dritte runde Jubiläum, wo wir teilnehmen. 2023 hatten wir das große Kerwei-Fest in Neuerrad und 300 Jahre seit der Ansiedlung in Neuerrad. Letztes Jahr durften wir in Neupanat wieder eine große Kerwei veranstalten und dieses Jahr halt in Glogovac. Auch wenn es die dritte ist, muss ich dazu sagen, kein Fest ist wie ein anderes. Und es ist immer sehr schön, wenn man sieht, dass auch wenn generell die Meinung ist, dass unsere Gemeinschaft kleiner geworden ist, dass sie immer noch ganz schön groß ist und das Wichtigste, dass sie zusammenhält.
Mit viel Freude dabei war auch die Jugendreferentin des Deutschen Regionalforums Banat, Anka Mikluza-Herbey.
Ich finde es immer wieder toll. Also das ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier in Glogovac dabei bin. Und es ist immer wieder schön, weil so viele Gruppen dabei sind. Und ich finde es auch ganz besonders toll, weil auch rumänische Gruppen dabei sind. Und ich finde, das hat dann so, ja, so ein Multikulti-Feeling, also das ist schön, dass wir da nicht nur Deutsche sind, sondern auch praktisch der rumänische Teil.
Das Kulturprogramm wurde von der rumänischen Volkstanzgruppe aus Glogovac eröffnet und von der Banatia Jugendgruppe aus Neuarad beendet. Anschließend tanzten alle anwesenden Trachtenträger die Gemeinschaftstänze der Banater deutschen Tanzgruppen. Beim Schwabenball am Abend spielte die hierfür aus der Branau angereiste Kapelle Tornado der Ungarndeutschen, die seit mehreren Jahren die Bälle der Deutschen aus Arad musikalisch mitgestaltet.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.